Aktiv Radio Interview.
Und wie immer, wenn es Bing macht, Aktiv Radio Interview oder besser gesagt Aktiv Radio Gespräch, weil es soll ja nicht ein Frage-Antwort-Spiel sein, sondern man darf sich ja ein bisschen austauschen oder man darf vielleicht sogar mal ein bisschen streiten miteinander. Und das Thema heute, das reizt mich zum schon ein bisschen streiten. Es geht nämlich um die Schweizerische Nationalbank. Es geht um Geld, es geht um Fremdwährungen, es geht um Bilanzsummen. Und das tönt jetzt eigentlich ein bisschen trocken, aber ich verspreche euch, das wird es garantiert nicht, weil wir probieren das ein bisschen aufzubröseln, aufzubrezeln, dass wir ein bisschen mehr verstehen über die ganze Schweizerische Nationalbank. Und jetzt wird es noch ein bisschen speziell. Mein Gast heute ist nicht direkt im Direktorium der Schweizerischen Nationalbank, sondern ist einer von 8 Delegierten der Regionen. Die Schweizerische Nationalbank macht etwas ganz Cleveres. Sie weiss nämlich, wir können ja nicht wissen, was ist im Kanton Nidwald genau los oder was ist im Kanton Solothurn genau los oder was ist in Zürich genau los. Und darum leistet sich die Nationalbank 8 Delegierte, die in diesen Regionen umeinander schnuppern und schauen, wie geht es dieser Wirtschaft, wie geht es dieser Politik. Und die rapportieren nachher an die Schweizerische Nationalbank über die Regionen. Und das tut das Bild festigen von der Nationalbank, um nachher entsprechend können zu reagieren. Der Vertreter von der Nationalbank, der heute bei mir ist, das ist der Dr. Roland Scheurer. Er ist eben einer von diesen 8 Delegierten. Und er ist zuständig unter anderem für den Kanton Bern und für den Kanton Solothurn. Beim Kanton Solothurn ist sie so die Basel-Ländler-Gemeinde, die sie abzwackt dort. Aber es ist doch ein ganz grosser, riesiger Wirtschafts- und Politikraum, der er dafür verantwortlich ist. Das Gespräch wird also doppelt laufen. Einerseits geht es um die Nationalbank direkt und wie wir irgendwie von diesen Zinsen und Fremdwährungen abhängig sind. Und das andere ist über die Regionen, wie die Regionen effektiv Einfluss nehmen können auf die Nationalbank. Dr. Roland Scheurer, SNB-Delegierte, herzlich willkommen.
Merci vielmals und danke vielmals für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch.
Roland, als ich mich vorbereitet habe für das Gespräch, das muss ich selbstverständlich, weil ich auch über die Nationalbank nicht so gut Bescheid gewusst habe, bin ich über Dr. Roland Scheurer darüber gefallen, als Triathlet, als Sportler. Und dann dachte ich, ja gut, der macht auch so nebendurch, tut auch noch ein bisschen Sport machen. Und dann sehe ich Zahlen, wo mir fast das Blut gestockt ist, als ich das gesehen habe. Du bist nicht nur ein Triathlet, sondern nicht nur ein Doppeltriathlet, oder wie das Ding heisst, oder ein dreifach Ultratriathlet. Also da reden wir über kilometerweise schwimmen, da reden wir über kilometerweise laufen, über kilometerweise Fahrrad oder Velofahren. Roland, ist das menschenmöglich, so etwas?
Du hättest gerne eine kurze Antwort sicher, aber es ist ein langes Thema. Erstens mal, man fährt ja nicht mit so einem Wettkampf an, wie du es gesagt hast, oder vielleicht zur Erklärung. Dreifache oder Ultratriathlon, generell der Begriff, sagt, was mehrfache Distanzen sind von sogenannten Ironman-Distanz. Also wenn wir eine doppelte Ultratriathlon haben, dann ist das eine Distanz von etwa 8 km Schwimmen, 360 km Velofahren und dann 2 Marathon am Schluss.
Also passiert das an einem Tag oder gerade zwei Tage?
Ja, das ist am Stück. Also du schwimmst zuerst die sozusagen 8 km, dann gehst du 360 km auf das Velo und dann laufst
du. Also ein normaler Mensch ist ja, ich sage jetzt nach 100 Meter Schwimmen, ist der, muss er mal ein Päuschen haben, oder? Wenn das in einem 25 Meter Becken, wo man nicht überall hat, wären das 4 volle Längen. Und wenn ich dort ein bisschen Gas gebe, dann muss ich nachher rausgehen und mich erholen. Und du sagst, wie viele Kilometer Schwimmen war das?
Das ist, oder normal, ein Mensch ist 3,8 Kilometer und wenn du mal 2 rechnest, sind es rund 8 Kilometer, ob du dann schwimmst.
8 Kilometer im Wasser?
Genau.
Ist da der Körper, kann der das in dem Sinn, weißt, von Frieren und so? Oder merkt man das gar nicht? Man schwimmt einfach vor sich her.
Also wegen dem Frieren, du hast häufig aus dem Grund eigentlich einen Neoprenanzug an. Genau aus dem Grund, oder? Vor allem, wenn es dann noch länger ist als jetzt die 8, das vielleicht 12 Kilometer sind, dann hast du genau aus dem Grund eigentlich einen Neoprenanzug an.
Ja. Hilft dann ein bisschen? Tut ein bisschen Auftrieb,
ja,
geben?
Da gibt doch ein bisschen Auftrieb, genau. Ja, also die schwächeren Schwimmer, die sind meistens froh, wenn es nicht, also es kommt auf die Wassertemperatur drauf an, aber wenn es nicht zu warm ist, oder, dann darf man den Neoprenanzug anlegen. Und das gibt einen Auftrieb. Und da haben die Schwächer Schwimmer häufig. Sie sind ganz dankbar um das.
Triathlon heisst ja, dass man ein bisschen multifunktional sein muss. Also man kann nicht nur schwimmen gut sein, sondern man muss auch noch im Rennen gut sein und man muss auch noch können mit dem Velo umgehen. Jetzt bei dieser Langdistanz ist nachher das Velofahren wie lang? Wie viele Kilometer war das?
Also wenn es eine doppelte Distanz ist, dann sind das 360 Kilometer.
Du hast aber auch schon dreifache gemacht,
oder? Jawohl, ja. Das ist 540 Kilometer. Ja.
Und das ist auch ein Stück?
Das ist auch ein Stück,
ja. Aber das geht doch einfach nicht. Also, das wär ja fünfmal Solothurn Zürich.
Ja, aber das ist ja das Faszinierende daran. Oder? Weißt du, unser Körper der kann viel mehr, als wir eigentlich denken. Ich meine, wir sind eigentlich gebaut, für in der Savanne tagtäglich rumzulaufen, oder? Und nicht für im Bürostuhl den ganzen Tag zu hocken. Und das Mentale, das ist eigentlich etwas, eben häufig beeinflusst die Leute eigentlich so die Vorstellung von der körperlichen Leistung. Aber ich finde, das Mental ist sehr, sehr entscheidend. Und das ist ja das Faszinierende daran.
Aber wieso tut man sich das an? Also, ich kann es eigentlich nicht verstehen, oder? Also, schon einmal nach Zürich laufen, oder? Oder springen? Mhm. Also, würde ich schon sagen, dass das tut sich ein normaler Mensch gar nicht an. Aber fünfmal, also das wäre hin, her und dann wahrscheinlich noch mal zurück, ja. Oder? Also das ist völlig gestört.
Also, merci für das Kompliment. Nein, aber,
im positiven Sinne
ja,
gestört,
genau. Ich glaube, weißt, du fährst ja nicht mit dem an, oder? Du fährst mit kleiner Distanz an. Und für mich war eigentlich so ein bisschen der Beweggrund, ich habe zuerst schon mit kurzen Triathlon angefangen, mal mit 20. Und dann habe ich angefangen, längere Distanzen, dann mal die Ironman-Distanzen zu machen. Und dann habe ich Pause gemacht. Und irgendwie, ich habe früher auch gedacht, dass die Ultratriathleten, das sind Spinner. Aber für mich ist so ein bisschen die Faszination, kann man das? Und zwar, weißt, für mich ist auch die Leistung Sport ist irgendetwas, es muss in einem Tempo sein, das du noch hast, wenn ein lockerer Trainingslauf zum Beispiel gehst, machen. Also sobald du da fast laufen oder weiss ich was, weißt, ist es mehr eine Durchhaltübung. Dann finde ich, das ist für mich nicht mehr der Reiz. Und für mich ist so ein bisschen irgendwann die Frage gekommen, ja, die doppelte Distanz, kannst du das noch? Und habe dann so ein bisschen überlegen und probieren und gedacht, doch, das geht. Und für mich persönlich ist die Grenze von dieser Definition ist so ein bisschen beim Dreifachen, das man am Stück macht. Oder? Wo du noch hohe Geschwindigkeiten hast, beim Schwimmen, beim Velofahren, beim Laufen auch. Und auch das Mentale, weißt, selbst bei mir, ich weiss noch genau, als ich den erstjährigen Wettkampf gemacht habe, das ist höchst faszinierend, weil sehr viel mental abläuft. Das ist eine Art wie Meditation, oder? Man kennt das unter dem Flow-Erlebnis, wo man da drinnen ist. Und wenn du dann ins Ziel hast, kommt dir die Zeit gar nicht so lange vor und dann siehst du den Zielbanner. Und dann überlegst und denkst, ja gut, offenbar habe ich das jetzt gemacht, aber es ist höchst faszinierend, selbst für mich, oder? Was der Körper alles kann leisten kann, wenn man das Mental im Griff hat. Oder, wenn du das so hast gesagt, wenn du jetzt überlegst, wie viel Distanz ist das, wenn du nach 360 km ab dem Velo steigst und überlegst, jetzt muss ich noch zwei Marathon laufen. Der Gedanke ist ganz schlecht, oder? Weil dann sagst du dir, ja nein, das schaffe ich niemals, ich bin so müde. Oder? Hingegen der nächste Kilometer, ein Kilometer, das schaffst du fast immer eigentlich noch. Und das ist die Vorstellung, die du musst haben. Der nächste Schritt, das ist das. Du darfst nicht denken, oh Gott, jetzt kommen noch so viele Kilometer. Weil sonst, sobald der Körper oder der Kopf kognitiv anfängt zu denken, dort, hast du eben genau das, was du sagst, hast du die Vorstellung, das geht nicht. Und dann geht es eben wirklich nicht.
Also du bist eigentlich ein Spitzensportler gewesen, aber nie professionell. Also du hast ja studiert, du bist Gymnasiallehrer gewesen. Du hast das als Hobby gemacht und hast aber eine sportliche Leistung hergebracht, wie sonst eigentlich fast kein Spitzensportler herbringt. Und wenn du siehst, wie die Bevölkerung für Fußballer für die klatscht oder für einen berühmten Tennisspieler klatscht etc., dann wird ja deine Leistung an und für sich, die du als Weltmeister oder Vize-Weltmeister vollbracht hast, nie äquivalent gewürdigt.
Ich glaube, das ist ein anderer Faktor, der generell im Sport ist. Wenn du in einem Randsport bist, dann machst du das nicht wegen dem Geld. Oder? Und darum musste ich auch immer arbeiten nebendran, oder? Weil Triathlon ist schon Randsport und Ultratriathlon noch umso mehr. Ich bin mal eine kurze Zeit ein paar weniger Rennen als Profi gestartet, aber das wäre natürlich schwierig geworden, gerade mit Familie, mit Kind noch hast, wenn du dich zuerst noch etablieren musst. Aber ich glaube, Randsportarten haben es alle schwierig. Und du musst sehen, ich glaube, die grossen Sportarten, wo die berühmten Gelder gezahlt werden, wie Fußball, Tennis und so weiter, das ist ja, der sportliche Teil ist eins, aber es ist vor allem Unterhaltungsbereich. Es ist ein Showbusiness, oder so wie Musik auch. Von dem her muss man das ein bisschen so sehen. Und das ist halt das Rampenlicht fehlt der Randsportart. Entsprechend ist weniger Sponsor und weniger Gelder, die drin sind.
Wie sieht es aus aktuell? Tust du immer noch rennen oder nur noch für dich rennen?
Eben, du hast es vorhin gesagt, oder? Die Sachen sind eigentlich im 16. das letzte Mal gemacht. Auch mit dem Berufwechsel ist mir habe ich natürlich nicht mehr die Zeit und die Flexibilität gehabt. Ich mache heute immer noch eigentlich Austauschsport sehr gerne, machen, bin aber auch sehr gerne in den Bergen unterwegs. Also ich bin gerne am Gleitschirm fliegen oder eben statt Velofahren vielleicht am Mountainbike fahren oder statt auf der Straße joggen, bin ich gerne in den Bergen am Joggen. Also diese Sachen draussen sein, am liebsten mit anderen zusammen in der Natur, das ist das, was mir sehr viel hilft und mich auch sehr zufrieden macht.
Du wohnst im Kanton Bern. Du bist nahe vom Thunersee und vom Brienzersee daheim. Und dort sieht man ja wirklich viele Gleitschirme fliegen. Manchmal sind das Dutzende, oder manchmal das Gefühl, es sind fast Hunderte, die hier am Himmel umeinander schweben. Es ist eines der Mekkas für Gleitschirme zu fliegen. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, wie soll ich sagen, wenn du in einer Region wie im Berner Oberland lebst, mit so vielen Möglichkeiten, oder, dann ist häufig das Problem, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Und mich hat beim Gleitschirmfliegen immer fasziniert, dass du irgendwo rauf kannst und dann der mühsame Teil zu runterlaufen oder runterspringen, da kannst du dann runterfliegen. Oder? Und das ist das Faszinierende, hat mich eigentlich schon lange fasziniert, aber ich habe dort ziemlich lang gebraucht, bis ich dann mit der Schulung angefangen habe. Das ist vielleicht, jetzt muss ich überlegen, vor 14 Jahren, als ich die Schulung gemacht habe. Dann ist dann so die leichte Ausrüstung langsam gekommen. Oder? Und wenn du heute schaust, kannst du mit 2,5 Kilo der Gleitschirm und das ganze Material haben. Und dann kannst du einen Berg hochjoggen und dann kannst du dann runterfliegen und hast die Sicht von einem Vogel. Eigentlich, das ist schon sehr faszinierend. Aber für mich war es eigentlich etwas immer, was mich fasziniert hat. Die Verbindung, oder? Du kannst Aktivitäten verbinden, du kannst irgendwo hochlaufen, eben nicht mit dem Bändchen, du kannst irgendwo her, wo es nicht viele Leute hat und dem ein bisschen ausweichen, was du gesagt hast. Oder dort, wo natürlich insbesondere die Flüge mit den Touristen gemacht werden, wo natürlich in dem Sinn fast wie ein Industriezweig ist in Interlaken.
Der ehemalige Nationalbankpräsident, der Herr Jordan, ist ja eher gross und mächtig gewesen. Jetzt ist der Herr Schlegel am Drücker. Der hat jetzt eher auch so eine Postur, eine sportliche Postur. Hast du ihm gesagt, jetzt gehen wir dann zusammen mal irgendwie, rennen wir auf die Jungfrau rauf?
Bis jetzt hat es das nicht gegeben, aber vielleicht kommt das mal, ja, dass wir zusammen gehen joggen.
Oder du könntest mir sagen, die nächste Bericht über deine Region machst du während dem Laufen irgendwie auf einen Berg rauf?
Nein, ich glaube, der Berichtschreiber, da muss man schon die nötige Ruhe haben, dass man das gut und reflektiert machen kann. Aber in der Freizeit hilft das immer sicher. Für mich ist so etwas, weißt du, der Kopf leer auf neue Ideen kommen. Darum ist Austauschsport sehr gut.
Ich habe gesagt, du hast studiert, du bist Wirtschaftsgeograf, du hast Volkswirtschaft studiert und du hast noch Psychologie und Pädagogik gemacht. Das hat dich dazu gebracht, fast zwangsläufig, du bist Gymnasiallehrer geworden und hast mit jungen Leuten zu tun gehabt. Wie siehst du so die Veränderung von den jungen Leuten in den letzten Jahren? Nehmen wir Bürger das anders wahr, als du das wahrgenommen hast? Du bist ja näher an diesen jungen Leuten dran gewesen, oder? Und wir haben ein bisschen mehr Distanz und sagen, ja, die Jungen, das ist langsam eine Katastrophe, die wollen ja nur noch 40% arbeiten und Generation Z und Work-Life-Balance etc. Wie nimmst du das wahr?
Auch hier ist wieder, kann ich nur eine kurze Antwort geben. Erstens mal, wenn du mich ansprichst mit den Jungen, die ich zu tun hatte, ja selber drei Kinder, oder eben wenn ich dort am Gymnasium oder der Fachhochschule unterrichtet habe, dann war das nur ein Teil der Jungen gewesen. Das sind nicht alle Jungen, oder? Sondern das ist ein Teil, die kommen freiwillig dorthin, die wollen etwas lernen, die haben vielleicht auch Verhältnismöglichkeiten, die das dann auch möglich machen. Und das geht nicht allen Jungen so. Aber vielleicht für ein generell dir Antwort zu geben, ich habe manchmal ein Mühe in der heutigen Zeit, wenn man immer über die Generation Z, Generation Y, X und so weiter redet, dass sie immer Durchschnittswerte, oder? Und da gibt es ganz viele verschiedene. Ich habe immer Mühe, wenn man so ein das Gefühl hat, die Jungen, die wollen nicht mehr. Wenn ich so ein bisschen schaue im Umfeld, es gibt ganz viele Junge, die ich muss sagen, die bügeln mehr auch im Studium, als ich das gemacht habe. Wirklich, die sind viel energischer dran. Oder auch eben im Gespräch mit den Unternehmen, Die ich ja darf führen darf. Da höre ich ganz viele Unternehmer, die sagen, wir haben so tolle Junge, die hier arbeiten können, die Gas geben. Es gibt alles, das hat es wahrscheinlich früher auch gegeben. Darum, ich finde es sehr schwierig, so generelle Aussagen zu machen. Und dann müssten wir ja, wenn wir Veränderungen haben, müssten wir auch sagen, dass sich das Umfeld verändert hat, dass es nicht das gleiche Umfeld ist wie noch vor 30, 40 Jahren. Und dann, der letzte Punkt, den ich auch noch wichtig finde, die jungen Leute heute, das sind ja unsere Kinder. Also wir haben ja irgendwo Werte und Normen mitgegeben. Und das finde ich immer ein bisschen auch schwierig, wenn man dann mit dem Finger auf die zeigt und vor allem ihr ein negatives Verhalten führen hat, dann muss man sich irgendwo selber reflektieren und sagen, wie haben wir denn den erzogen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Dass bei der nächsten Generation alles schlimmer wird und alles nicht mehr so gut ist, das kannst du zurück bis ins antike Griechenland. Das hat man schon das Gefühl gehabt.
Bei mir am Mikrofon der Dr. Roland Scheuer, er ist SNB, also Schweizerische Nationalbank, Delegierte für die Region Mittelland, Kanton Bern. Roland, du hast so viel gleichzeitig gemacht. Könnte man dir vorwerfen, das ist gar nicht möglich und du hast eigentlich gar nichts recht gemacht. Gut, was mit dem Sport haben wir jetzt mal herausgefunden, dann hast du zwar wirklich recht gemacht. Du bist Gymnasiallehrer gewesen, du hast nebendurch eine selbstständige Aktivität gehabt, also hast eine Firma gehabt, die im Bereich, glaube, Tourismus Beratungen gemacht hat. Du hast auch doktoriert, glaube ich, in dem Gebiet. Du hast eben die Sport gemacht, du hast noch eine Familie gehabt. Also irgendwie, der Tag hat 24 Stunden und dann kommt noch die Nacht dazu.
Ja, du merkst, ich hole Luft. Ein bisschen Luft holen gibt einem halbe Zeit, dass wir schnell überlegen können. Ich glaube, ich bin einfach vielseitig interessiert. Und dann sind die Sachen, sie sind ein bisschen entstanden. Oder du hast es gesehen, ich habe doktoriert in diesem Thema. Und als ich dann dort aufgehört habe, der Uni, als Assistenzchef am Volkswirtschaftlichen Institut, dann sind erste Anfragen für Projekte gekommen, für Beratungsprojekte. Dann hast du dort angefangen. Aber es war mir immer das Heikel gewesen, mit einer jungen Familie, mit Kindern jetzt nur auf Beratung zu setzen. Darum habe ich nebenan im Unterrichtsbereich, am Gymi, an Fachhochschulen noch Stellen gehabt, weil das hat mir so eine gewisse Sicherheit gegeben. Und so ist das entstanden. Und der Sport nebenan, der ist auch ein bisschen phasenweise Hintergrund getreten, weil die Kinder waren kleiner gewesen, oder? Ist natürlich dann eher wenig gewesen. Und als sie grösser wurden, hat es dann wieder ein bisschen mehr Spielraum gegeben. Und dann hat es natürlich auch Phasen gegeben, wo man das vielleicht auch mit den Kindern können verbinden konnte. Also meine Kinder haben zum Teil auch recht intensiv Sport gemacht und hat man das vielleicht sogar zusammen können machen. Also es ist sicher Phasen, wie es tönt. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man immer schauen musste oder aufpassen, dass man den Sachen gerecht wird. Und dann muss man Prioritäten stellen. Und das ist ganz wichtig, dass die Familie, dass die natürlich am richtigen Ort kommt.
Du hast drei Kinder, glaube ich, oder? Sind das alles Buben, oder?
Nein, das Älteste ist ein Bub und er zwei Mädchen.
Genau. Ah, okay. Ja. Ein Bub und zwei Mädchen. Bei der Berufswahl von Ihnen, ist der Vater irgendein Vorbild gewesen?
Das müsstest du jetzt eh fragen. Das kann ich dir nicht so gut beantworten.
Ist jemand irgendwie ein Berufsathlet geworden?
Nein, beim Sport, das war uns ganz wichtig. Meine Ex-Frau und ich, wir haben uns beim Triathlon kennengelernt und uns war ganz wichtig, dass wir unsere Kinder nicht irgendwie pushen Richtung Triathlon. Genau aus dem, was du andeutest, oder? Dass es dann heisst, ja, weisst du, die müssen. Wir haben es aber früh ins Schwimmen geschickt, weil wir an Aaren, nahe vor Aaren wohnen, und dort war es uns wichtig, dass sie wirklich schwimmen können, oder? Und von dem her, sie sind dann schwimmen, das hat ihnen gefallen, sie wollten einen Schwimmclub. Und die beiden Mädchen sind dann in den modernen Fünfkampf gekommen, der ja noch so ein bisschen ähnlich ist wie Triathlon, oder? Also dort, das ist so ein bisschen, aber wir wollten dort nie wollen pushen.
Also Sport ist bei der Familie Scheuer schon ein Thema?
Ich glaube, Bewegung ist etwas Wichtiges und auf welchem Niveau dass man das macht, das war in Überlage. Oder es war ein bisschen unterschiedlich bei diesen drei Kindern. Ja, das ist unterschiedlich und das sollen sie so leben, wie sie das wollen. Ja.
2016 war eine Zäsur für dich an und für sich. Du hast die Stelle bei der Nationalbank angetreten. Ist dir das zugeflogen? Oder jetzt, ich überlege jetzt, ein Triathlet, der Gymnasiallehrer ist in Interlaken, selbstständig ein Tourismusberater ist und landet jetzt plötzlich bei der Nationalbank. Hast du es inserat gesehen und hast dich einfach beworben? Oder ist der Herr Jordan auf dich zugekommen und hat gesagt, Rolli, es wäre noch cool, wenn du da jetzt würdest Delegierter werden?
Nein, es war das Erste. Es war wirklich so. Du sagst, ich war gerade in einer Phase, in der ich mir überlegt habe,
Hast du einfach ein bisschen zu wenig zu tun gehabt, oder?
Nein, eigentlich nicht. Aber ein bisschen überlegen. Ich habe mich natürlich, gerade im Beratungsbereich, oder, musst du ja zuerst ein bisschen etablieren. Und das habe ich dann 12 Jahre gemacht. Ich glaube, wir so ein bisschen etablieren können. Auch schon Gespräche mit Verantwortlichen von Schweiz Tourismus, die gesagt haben, du könntest noch ein paar Leute anstellen. Wir möchten gerne mehr machen in diesem Bereich. Wir wären froh, wenn du dort mehr Kapazität hättest. Ja, das war eine Überlegung, die ich gedacht habe, wollte ich jetzt noch voll auf Beratung setzen. Die andere Seite wollte ich voll im Unterrichtsbereich bleiben, sei es im Gymnasium, sei es bei Fachhochschulen, wo ich war. Und dann war es wirklich so, in den Weihnachtsferien hast du mal ein bisschen Zeit, oder? Hast du die Zeit in der Hand, wo ich blätter, kommt hinter der Stellenanzeige, hast du vor die Stelle und dann schaue ich die an und habe gemerkt, das kombiniert eigentlich diese Sachen. Oder? Das, was ich in der Unternehmensberatung gemacht habe, das ist sehr stark das, was ich jetzt mache, wo ich allein unterwegs bin, wo ich mit Kantonsvertretern, mit Behörden zu tun habe, wo ich aber auch mit Unternehmen eben zu tun habe, mit denen reden. Und aus dem Schulbereich, oder das, was ich jetzt so machen muss, viel bei Vorträgen, ist, dass man dann auch die schwierigen Zusammenhänge, also schwierig in dem Sinne, weil es für die Leute sehr weit weg ist aus dem Alltag, probieren abzubrechen und für sie verständlich zu erklären. Also das ist eigentlich eine Kombination, wo ich denke, das könnte sehr gut passen. Und das war dann beim Auswahlverfahren auch so gewesen, genau.
Ist es schwierig gewesen, für dich das CV überhaupt zu erstellen, das Curriculum weiter? Weil du hast ja lange nie mehr bewerten müssen, du bist ja lange eben Gymi-Lehrer gewesen und so weiter. Und plötzlich hast du mir überlegt, jetzt muss ich eigentlich mein Leben wieder auf Papier bringen, damit die überhaupt in der Lage sind, mich zu qualifizieren.
Ja, das war schon ein bisschen so gewesen, oder? Ich war eben rund 12 Jahre so unterwegs gewesen, dass ich im Unterrichtsbereich verschiedener Schulen tätig bin, verschiedenen Niveaus so, und eben selbstständig war ich. Und klar, beim Selbstständigen musst du immer in dem Sinn bewerben, oder wenn etwas ausgeschrieben ist und musst dich vorstellen. Aber das wieder so Curriculum Vitae wieder so runterbringen, oder? So schriftlich, und dann musst du die wieder anpassen, wie so die aktuelle Form, oder? Auch rein formell, wie macht man das ab? Ich glaube, das geht allen Leuten so, kenne ich aus dem Umfeld, Leute, die sich nach einer gewissen Zeit wieder mal bewerben. Es tut ganz gut, schon nochmal die Bewerbung eigentlich wieder mal erstellen und das ein bisschen alles zusammentragen, und das ist auch eine Reflexion, ja.
Also, du bist aufgefordert worden per Inserat, das bemerkbar zu machen. Das hast du gemacht. Wie ist das weitergegangen nachher?
Also das läuft eigentlich sehr klassisch ab bei der SNB. Also da gibt es mal verschiedene Runden von Bewerbungsgesprächen, wo du hergehst. Und
aber du hast jetzt das abgeschickt, das Ding, ja. Und dann hast du einen Brief zurückbekommen, sehr geehrte Herr, Sie sind interessant und wir könnten uns vorstellen, das kommen Sie doch mal vorbei. Oder wie ist das?
Ja, so in dem Stil. Oder bekommst du mal eine Einladung für ein Bewerbungsgespräch, genau, ja.
Also es geht physikalisch ist das passiert nachher.
Jawohl, ja.
Hast du das erwartet oder hast du eigentlich gedacht, vielleicht schreiben sie mich nicht einmal zurück?
Oh, das ist jetzt noch schwierig, weil das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, im 16. Hey, aber also grundsätzlich im Leben probiere ich halt meine Erwartungshaltung eher tief zu halten. Oder? Dann wirst du nicht negativ überrascht, sondern in einem positiven Grundton eigentlich zu denken, doch, die Stelle würde ziemlich gut für mich passen und sonst eigentlich neutral bleiben, weil du kannst ja das nicht beeinflussen, oder? Du kannst immer beeinflussen, was du selber machst, aber wenn andere entscheiden, was an anderen Orten passiert, dann hast du keinen Einfluss. Und glaube ich, ist es immer schwierig, wenn man zu hohe Erwartungen hat. Hier. Bleib realistisch, schau, was kommt und dann reagiere auf das,
was hast du in der Bewerbung hingeschrieben, warum dass sie eigentlich das nehmen und warum dass du passest?
Selbstverständlich, oder? Du musst natürlich einen Grund sollst ja da immer haben, oder? Dass da die das lesen, das Gefühl haben, doch, das ist eine interessante Person, die zu uns passen.
Also das wissen wir mittlerweile schon von den ersten paar Minuten in diesem Gespräch, dass der Dr. Landscheurer eine ganz interessante Person ist, Delegierte von der Schweizerischen Nationalbank. Wir nehmen es jetzt gleich wieder, wie ist das gegangen? Also nachher hast du den Brief zurückbekommen, wo es geheißen hat, an der Abend in Bern oder in Zürich. Das ist jetzt noch interessant.
Das war in Bern.
In Bern, ja, oder? Die Nationalbank ist ja an beiden Orten.
Richtig, ja. Wir haben jetzt im Hauptsitz, genau.
Also rein für mich ist die Nationalbank selbstverständlich in Bern, gerade neben dem Bundeshaus. Aber es passiert, glaube ich, auch sehr viel in Zürich.
Ja, also wir haben ja, die Schweizerische Nationalbank ist aufgestellt in 3 Departementen. Und 2 Departemente sind in Zürich lokalisiert und 1 Departement in Bern. Ja, also du siehst eigentlich, der grösste Teil der Nationalbank ist eigentlich in Zürich.
Genau. Also du bist jetzt dort avisiert worden, Herr Scheurer, kommt bitte. Und was ist denn passiert?
Also dann hatte es ein Bewerbungsgespräch gehabt, wie man das eigentlich
im Gebäude von der Nationalbank kennt. In Bern?
Ja, das ist dann zumal ist man noch in einem Provisorium gewesen, weil der Bundesplatz 1 ist dann saniert worden und das ist in diesem Übergangsgebäude gewesen.
Also du bist in einem Container interviewt worden?
Nein, da hat man schon Büroräumlichkeiten gehabt.
Gut, und wer hat dich dort empfangen?
Dann hat mich dann mein später vorgesetzt, hat mich dann dorthin empfangen, zusammen mit einem Personalverantwortlichen.
Wer ist denn der Vorgesetzte von euch acht?
Also heutzutage ist das eine andere Person, als es dann zumal ist.
Aber von der Funktion her, weißt du?
Ja, genau. Also dann zumal war der Leiter Konjunktur, der mit mir zusammen das angeschaut hat. Ja. Und er hatte auch die Leitung von den Delegierten von den acht.
Und hat er auch entschieden? Oder ist das nachher noch ganz aufgegangen ins Direktorium?
Also der ganze Bewerbungsprozess ist eigentlich so weit gegangen, dass du dann eigentlich bis zum Departementsleiter gehst. Also das ist dann in den letzten Phasen, hast du dich auch beim Departementsleiter vorgestellt, hast dort das Bewerbungsgespräch gehabt, wo er natürlich FDNR als Repräsentant in der Region dort auch ein Wort mitreden wollte. Aber wie es genau läuft, dann müsstest du meinen Chef fragen, oder wer das dann wie entschieden hat, das kann ich dir nicht sagen.
Aber du bist nicht noch vom Direktorium interviewt worden direkt?
Nein, aber vom Departementsleiter von dem, also das war ja
der Thomas Jordan. Das war ja. Der Jordan?
Ja, genau.
Also, das war ja gar noch nicht Nationalbankpräsident damals. 16.
Doch, aber er leitet das. Also alle drei vom Direktorium sind jeweils vorstehend im ersten, zweiten und im dritten Departement.
Also, du sagst, ich bin nur vom Departementsleiter interviewt, aber in Wirklichkeit bist du auch gleich vom Präsidenten interviewt worden.
Genau, aber nicht, du hast ja gesagt, das gesamte Direktorium. Okay. In dem Sinn, ja.
Ich sehe, du bist hoch präzise. Und wie beeindruckend ist das, dass man da mal vis-à-vis vom obersten Boss von der Nationalbank da sitzen?
Das ist beeindruckend. Es war vor allem sehr spannend, eigentlich der ganze Bewerbungsprozess. Du hast vorhin gefragt, wie hast du dich gefühlt. Vom ersten Gespräch, das ich dann hatte, ist es immer sehr, sehr spannend, gewesen, die Gespräche zu führen, oder? Weil man wirklich spannende Inhalte hatte. Und ich habe immer gefunden, also, wenn du jetzt rausfallen würdest, das wäre schade, weil es ist einfach auch spannend. Und die Gespräche, die wir geführt haben, oder, mit den volkswirtschaftlichen Zusammenhängen oder eben so Entwicklungen, die da sind, das ist einfach wirklich etwas, was mich fasziniert hat. Vielleicht noch, wenn du Körpergröße angesprochen hast, das war schon noch so gewesen. Also ich kann mich noch gut erinnern, das Bewerbungsgespräch mit dem Thomas Jordan. Die drei Personen, die dort waren, die waren alle relativ gross gewesen und ich habe wirklich gedacht, so wie du vorhin gesagt hast, bin ich echt zu klein für so den Durchschnitt von Dressen. Das ist ganz so lustige Anekdote, wo die Tür aufgegangen ist und wirklich alle drei sehr gross waren. Ja.
Die Riesen, die dort gestanden sind.
Ja, genau, das ist mehr das gewesen, was du denkst. Das ist eine lustige Episode, die ihm dort
gekommen ist. Das war dich auch cool gewesen, jetzt in der Zeit, als er Präsident war, wenn er international auftreten ist, oder? Wenn die anderen Nationalbankpräsidenten dort gestanden sind und sie einfach etwa drei Köpfe kleiner waren, dann hat man einfach schon gesagt, jetzt kommt der Jordan, jetzt ist es gefährlich. Oder? Du bist nachher wie lange am Zabeln gewesen? Also von dem Moment an, wo du das erste Bewerbungsgespräch gehabt hast, bis der erlösende Brief kam, Dr. Roland Scheurer, dir seid jetzt der Delegierte für Mittelland.
Du, zeitlich kann ich dir das gar nicht mehr so genau sagen. Das ist nicht ewig lang gegangen. Oder es ist noch ein Assessment, wie man das heute macht, oder hat man noch gehabt. Und das ist, ja, ich würde jetzt schätzen, vielleicht 3 Monate oder so, 2-3 Monate.
Also doch, ein Vierteljahr ist das hin und her gegangen.
Vielleicht 2 Monate, oder man hätte immer noch Termine müssen finden, ob das überall passt. Aber es ist schwierig zu sagen, vielleicht 2 Monate. Aber es ist schon nicht gerade irgendwie eine Woche.
Hat der Vorgänger auch noch etwas zu melden gehabt? Da hat es ja schon gegeben, der Delegierte.
Das kann ich dir nicht sagen.
Also hast du nicht so ganz hinter Kulissen können güchseln?
Nein.
Hast du mit der Familie darüber geredet? Hast du mit dem Gimmer Interlaken darüber geredet? Hat die gewusst, dass da etwas läuft? Oder was positiv ist, sind die überrascht gewesen? Hoppla, oder?
Also mit den Kindern habe ich geredet, ja, zuerst mal. Das ist mir immer wichtig, dass sie das auch ein bisschen wissen. Oder?
Hat die gewusst, du hast dich beworben?
Genau, oder vor allem vielleicht auch beim Bewerbungsgespräch, vielleicht beim reinen Bewerbung noch nicht, aber was dann konkreter geworden ist, oder dass sie dann nicht irgendwie plötzlich überrascht sind. Und das, was du gesagt hast, natürlich im Bewerbungsprozess, ja, da tut man jetzt nicht gerade alle informieren, aber wo dann die Anstellung festgestanden ist, informierst natürlich dann die anderen Kreise. Und das war interessant, oder? Weil die meisten Leute die haben mich nur aus einem Bereich kennt. Die haben mich nur aus dem Unterrichtsbereich kennt.
Oder vom Sport.
Oder vom Sport oder eben aus dem Beratungsbereich. Und die wenigsten eigentlich das Gesamtbild gehabt. Und ja, das war für die so ein bisschen irritierend gewesen. warum jemand aus dem Unterrichtsbereich jetzt zur Nationalbank geht. Oder dann ist es erklärt, hat die Hintergründe gezeigt und gesagt, weißt, ich bin selbstständig, ich habe das Bein, verschiedene Beine und das kombiniert sich, dann ist es eigentlich für alle klar gewesen. Aber meistens hast du im Alltag in einem bestimmten Bereich mit den Leuten zu tun, dann sind sie zum Teil recht erstaunt gewesen. Oder aus dem Beratungsbereich sind sie auch sehr erstaunt gewesen zum Teil, ja.
Würdest du eigentlich jedem Lehrer das roten, dass er nebenan noch selbstständig ist, dass er nicht ein 100%-Pensum hat in der Schule und irgendwie, wie viel, 14 Wochen Ferien, ich weiß es gar nicht, wie viel das sind, sondern dass er eigentlich noch muss kämpfen irgendwann nebendurch. Also du hast jetzt im Sport gekämpft und du hast auch um Aufträge kämpfen in deinem Tourismusbüro. Würdest du das eigentlich jedem roten?
Also zuerst musst du dich korrigieren, sonst hast du dann Krach mit allen Lehrern. Das sind nicht 14 Wochen Ferien, das ist unterrichtsfreie Zeit. Und auch gerade junge Lehrer, die müssen alles
und das sind ja nicht mehr Lehrer und Lehrerinnen, sind ja Lehrpersonen, oder?
Ja, genau.
Also wir wollen ja schon keinen Streit anfangen hier, genau.
Also der nur, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, das kann man nicht generell sagen. Ich habe das Gefühl, das kommt sehr auf einen Persönlichkeitstyp drauf an. Und du hast vielleicht schon gemerkt, ich bin vielseitig interessiert, darum hat das für mich gestimmt. Und für andere passt es vielleicht, wenn sie Schule geben können und das wirklich einfach gut machen können und dort entsprechende Freude daran haben. Ich glaube, das kann man nicht generell sagen. Für mich hat es immer zwei Seiten gehabt. Das eine ist eben die Abwechslung, die es natürlich gegeben hat. Das eine. Das zweite, es hat mir natürlich auch viele Inputs gegeben, auch für Unterricht. Oder ja, Einführung Wirtschaft, Recht unterrichtet. Und dann war es natürlich spannend, wenn du dann auch eigene Beispiele hast. Und das andere ist Koordination. Oder? Das darf man natürlich nicht unterschätzen, wenn man verschiedene Standbeine hat. Das immer koordinieren ist aufwendig, braucht Energie, gibt einem aber viel. Darum sage ich, es ist sicher persönlichkeitsabhängig.
Kommen wir jetzt im Thema über zu dem Delegierten, wo du ja jetzt bist. Was ist deine Aufgabe genau?
Genau, also die 8 Delegierten in der Schweiz, die haben eigentlich grundsätzlich so 3 Funktionen. Oder zuerst hast du schon gesagt, wir führen Gespräche mit Firmen, mit Unternehmen. Und wenn ich das ein bisschen einfach sage, unser Ziel dort ist, das Fieber zu messen in der Wirtschaft. Was passiert im Moment gerade? Weil das ist ja auch für die Nationalbank wichtig, dass wir dort eine gute Einschätzung haben, was draussen passiert, dass wir eine gute Lagebeurteilung gesamthaft machen. Das Zweite, wir sind in den Regionen auch als Delegierte eine Art Botschafter von der SNB. Also wir gehen viele Vorträge halten, die wir Nationalbankpolitik erklären. Und also das Dritte ist so Netzwerktätigkeit. Also wir sind viele Netzwerkanlässe, wo es darum geht, oder, wenn Leute auf uns zukommen, dass man mit ihnen ein Gespräch hat, dass man vielleicht aktuelle Sachen kann diskutieren kann. Aber wir sind zum Beispiel auch im Austausch mit den Behörden, insbesondere mit den Kantonen, oder, dass man dort einfach einen guten Draht hat zu den entsprechenden Stellen. Und ich glaube, das ist in der Schweiz ja ein riesen Vorteil, oder, dass man miteinander aufgrund von Grösse reden kann. Und wird auch sehr, sehr geschätzt, oder, dass die Nationalbank nicht irgendwo am Elfenbeinturm ist, sondern präsent, ansprechbar und man miteinander reden kann.
Lässt dir die Nationalbank zu? Also, es gibt ja eine bidirektionale Kommunikation. Das ist, die Nationalbank sagt dir, was sie entschieden haben. Und du bist eigentlich ihre Vertreter in der Region. Und du musst das auch vertreten. Und dann musst du genau das sagen. Und nicht 70% anders und 30% vielleicht etwa so. Sondern das ist eine hochpräzise Geschichte. Oder? Man tut ja jedes Wörtchen von einem Nationalbank Vertreter tut man auf Goldwaage legen. Oder? Hat er noch zwinkert dazu? Oder hat er die Backenlicht aufgezogen? Oder hat er geschmunzelt dabei? Oder was auch immer. Und dann wird das interpretiert und dann weiss man genau, wie das weitergeht oder eben halt nicht. Also einerseits hast du einen Job, genau das zu vermitteln, uns Bürger und uns in der Region, was eigentlich das Direktorium beschlossen hat. Aber umgekehrt sollte es ja auch so sein, dass du ja Erkenntnisse sammelst, was die Beschlüsse für einen Erfolg ergeben in der Region aussen. Und du gehst ja das nachher wieder auf. Spürst du, dass das wirklich ernst genommen wird?
Also das, was du jetzt sagst, das ist ja eigentlich die Rückmeldung, das Resultat, das wir dann haben aus diesen Gesprächen raus. Und ja, da kann ich dir sagen, da ist das Direktorium immer sehr, sehr interessiert. Also wir haben natürlich auch die Resultate, die wir dann auch publizieren. Oder? Es wird quartalsmässig wird das dann als schriftlicher Bericht zusammengefasst, unsere Erkenntnis. Das heisst Konjunktursignal, Signal, das eben heissen, sind die Rückmeldungen, die wir aus der Wirtschaft haben, von den Unternehmen haben. Und das präsentieren wir alle beim Direktorium. Also wir haben dort einen Rat, ein Lotto, wenn es um die Lagebeurteilung geht, wo wir die Resultate präsentieren können, wo Fragen kommen. Das hilft sehr, vor allem auch im Austausch mit einer anderen Abteilung, oder? Dass man die Resultate kann diskutieren kann, weil gerade bei diesen Gesprächen nicht nur, wie soll ich sagen, quantitative Veränderungen, wie läuft es den Unternehmen, sondern auch Erklärungen kommen. Oder? Also wir hören ja von den Unternehmen viel, was ist der Grund, dass die Entwicklung im Moment so oder so ist. Und das wird sehr, sehr geschätzt. Das ist eine wichtige Information, insbesondere auch in Zeiten, oder, wo es unruhig wird, wo natürlich der Draht zu den Unternehmen sehr wertvoll ist, weil man so eins zu eins hört, direkt, was im Moment passiert. Und das ist im Direktorium sehr wichtig. Ja.
Habt ihr acht auch irgendein Gremium untereinander, das ihr nicht trefft, ohne dass jemand zulässt, das ihr acht nach austauscht?
Ja, also wenn wir zum Beispiel, wie schon gesagt, den Bericht erarbeiten, oder, dann fließen ja die Resultate von allen acht Regionen zusammen.
Aber ist der Bericht unabhängig von der Nationalbank? Dann dürft ihr wirklich unter euch acht den fix fertig machen und geben den nachher rauf?
Genau, ja. Also der wird aus unseren Resultaten raus, tun wir den Bericht schreiben, oder, zusammen mit unserem Leiter der Delegierten. Und dann tun wir den Bericht erarbeiten und geben dann so rauf, weil das sind die aktuellen Resultate.
Ist der Leiter der Delegierten Primus Inter Pares oder ist das jemand anders?
Also wenn du das jetzt vom Führungsstil ansprichst, ist Sender das, ja genau. Also er ist ein Vorgesetzter, aber wir haben dort einen sehr guten Austausch untereinander.
Ist er selber denn auch einer von diesen Delegierten?
Er war vorher Delegierter, ja. Also aha, er kennt ist jetzt sehr gut. Ja.
Und der Stopp ist tatsächlich, euch zu führen und euch zuzulassen und als Schnittstelle zur Nationalbank?
Genau, richtig, ja.
Kannst du jetzt auch das Telefon im Finger nehmen und sagen, Herr Schlegel, ich habe ein Problem?
Also das Telefon ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil die Agenda von Martin Schlegel ist doch sehr, sehr dicht. Aber wir haben natürlich, vor allem ist die Frage, ja, die ich habe, sind meistens andere Stellen. Aber wir können sehr gut die anderen Stellen innerhalb von SNB kontaktieren. Wenn wir zum Beispiel Vorträge haben oder auch vielleicht auch Spezialisten oder, einladen in die Region, wenn es jetzt Fragestellungen zu bestimmten Themen gibt, wo Fachspezialisten besser gefragt sind, dann können wir das sehr, sehr gut machen, dass wir die Stellen kontaktieren, die Fragen stellen oder eben jemanden einladen. Da haben wir sehr, sehr guten Draht untereinander.
Wenn man das Bruttoinlandprodukt anschaut, haben wir ja noch kaum Wachstum. Wenn man anschaut, wie der Bund, die Kantone und zum Teil auch Gemeindeverwaltungen wachsen, dann könnte das Gegenteil sein. Also die haben das Wachstum, die arbeiten Stellen, die geben auch immer wieder mehr Geld aus. Und das wird ja zum Teil auch ins Bruttoinlandprodukt hineingerechnet. Und wenn man das vermutlich komplett ausrechnen würde, was Bund, Kanton und Gemeinde machen, dann wären wir vermutlich in einem rezessiven System inne. Wie siehst du das? Also die Position Staat gegen Industrie, Gewerbe und umgekehrt?
Also im Moment, ich kann nur sagen, was ich dort von den Unternehmen höre, oder sehr häufig ist das natürlich im Bereich von den Stellen, oder vom Arbeitsmarkt, wo dort vor allem eigentlich diskutiert wird, wo die Unternehmen häufig das Gefühl haben, der Arbeitsmarkt sich so trocken, weil die öffentliche Hand dort ausbaut. Ich glaube, das ist noch ein bisschen schwierig zu beurteilen, kann ich auch nicht beurteilen, gesamthaft. Aber ich glaube, vielleicht einfach, dass man die andere Position noch einbezieht. Oder? Ich glaube, wir sind halt auch in einem Zeitalter, wo man nicht zuletzt auch, von Seiten der Bürger immer mehr auch Reglementierungen verlangt. Oder? Und das gibt natürlich mehr Bedarf, aber ich werde nicht
so teilen. Ist das nicht ein Katz-Schwanz? Weißt du, Katz, was ich in Schwanz beißt, Diskussion, oder? Also der Staat sagt, ja, die Bürger verlangen immer mehr von uns, also müssen wir ja auch aufbauen, oder? Und der Bürger sagt, ich gehe kaputt in dieser formalisierten Welt. Oder? Der Chefarzt sagt, ich kann ja gar nicht mehr arbeiten als Chefarzt. Ich tue ja nur noch Formulare ausfüllen und Berichte schreiben. Also ist das wirklich so? Stimmt das tatsächlich, dass die Mehrheit der Bürger immer wie mehr verlangen? Oder ist das mehr eine Zeitgeisterscheinung, dass ganz wenige eigentlich das verlangen und man lässt denen einfach zu viel zu?
Du, das ist jetzt wirklich eine Frage, da kann ich dir jetzt, glaube ich, zu wenig Antwort geben. Also, weil da bin ich jetzt zu wenig drin in der Thematik, oder, dass ich die Zahlen genauer verfolge, wie viele neue Gesetze das es gegeben hat. Ich kann dir einfach sagen, auch, dass das etwas ist, was ich von den Unternehmen sehr viel höre, oder? Dass es für sie ein Problem ist.
Aber es gibt zu viel, oder? Also die Formalisierung ist zu hoch.
es kommt ja immer darauf an, wie du das vergleichst. Oder? Spannend ist natürlich, wenn du dann, vor allem Unternehmen, die im Ausland auch tätig sind. Oder? Ich hatte kürzlich gerade einen Unternehmer, der in Deutschland, Frankreich aktiv ist. Und dann hat er das Gefühl, dass hier Schweizer also überhaupt nicht so schlimm
ist. Also wir sind immer noch die Besten von den Schlechten.
Oder ich kann dir ja einen weltweisen Vergleich nicht sagen. Aber ich glaube, man muss es selber relativieren oder? Und sagen, du kennst ja das so oder die aktuelle Empfindung. Muss man glaube ich, immer probieren, ob man so eine subjektive Empfindung, ob man das objektivieren
kann. Aber gehen wir vielleicht schnell zurück zu den Fakten. Also, wir sind eigentlich theoretisch in einem Nullwachstum inne. Eigentlich, oder? Also wenn man die Staatsleistungen ausrechnet, dann sind wir allenfalls sogar in einem rezessiven Umfeld drin. Du redest mit den Firmen. Was ist dein Eindruck denn? Hast du eine Firma, wo du sagst, mal, die ist mega potent, außer vielleicht ein paar ganz wenige im Generellen, wo kannst du sagen, eigentlich geht es noch gut? Oder sagt die Mehrheit aktuell, wir sind wirklich in einem massiv schwierigen Umfeld, ohne schon mal zu sagen, zum Beispiel der Schweizer Franken ist stark oder irgend so etwas, sondern mal ganz, ganz generell, was ist dein Bauchgefühl?
Gell, wenn wir diese Diskussion führen, das ist ganz ein spannender Punkt. Schauen wir die Situation nominell an, also rein die Umsätze, die machen, oder real. Das heisst, wenn wir es um die Inflation bereinigen, das heisst, wir haben ja relativ starke Preisentwicklungen gehabt. Und durch das sind die nominellen Umsätze bei vielen Firmen in den letzten Jahren eigentlich spürbar gestiegen. Aber du musst dann immer schauen, ist das mengenmässig oder hat sich rein nur der Preis verändert, oder? Weil eine Preissteigerung ist da.
Also die Kosten sind auch hoch, ne?
Genau, ja. Also wir haben auf der Lohnseite Kosten, wir haben andere Kosten, die gestiegen sind. Grundsätzlich aktuell, für dieses Jahr, haben wir rund real, also mengenmässig, ein Wachstum von 1%. Was natürlich auf die ganze Schweiz bezogen ist.
Inklusive der Staatsausgaben.
Und wenn wir jetzt dort anschauen, wie sieht die Verteilung aus? Die Zurückmeldung, die wir jetzt im letzten Quartal hatten, oder im dritten Quartal, die ist unterschiedlich. Ich kann dir das nicht so generell sagen, oder? Weil wir haben eine Wirtschaft, die sich zusammensetzt aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Unternehmen. Aber ein Input, den ich dir geben kann, ist, wir haben der Dienstleistungsbereich, wo generell wirklich recht gut läuft, wo wir wirklich ein Wachstum haben, weißt, wo die das auch sagen, wo zum Teil auch sagen, wir müssen in Zukunft mehr Leute anstellen, weil wir mehr Arbeit haben. Und dann haben wir natürlich so grundsätzliche Veränderungen, die jetzt vielleicht sogar die Konjunktur ein bisschen überlagern, oder? Wenn du die ganze Entwicklung anschaust zur Digitalisierung, dann ist klar, dass IT-Firmen dort natürlich mit sehr vielen Aufträgen konfrontiert sind. Auf der anderen Seite auch Cybersecurity sind auch sehr viele Aufträge. Wir haben eine Baubranche, die relativ gut läuft. Wo es im Moment nach wie vor schwieriger ist bei unseren Rückmeldungen, ist in der Industrie. Aber dort muss man auch wieder differenzieren, weil die Industrie, ich meine, es sind ganz viele verschiedene Firmen. Was wir hören, ist vor allem Firmen, die im Exportgeschäft tätig sind. Sagen wir so Maschinenbauer zum Beispiel, Metallbearbeitung, die haben im Moment Schwierigkeiten, das lesen wir, dass sie zum Teil Kurzarbeit haben. Warum? Weil sie natürlich auch merken, im Ausland ist die Entwicklung schleppend und das spüren sie natürlich.
Also, wenn du das Mittelland anschaust, wo du Delegierte bist, ist ja zum Teil sehr stark industrialisiert und die sind auch wieder starke Zulieferer vielleicht nehmen wir jetzt zum Beispiel Deutschland, oder? Nehmen wir die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie. Der Volkswagen-Konzern beschäftigt, glaube ich, etwa 650'000 Mitarbeiter. Toyota beschäftigt etwa 250'000, also markant weniger. Ich sage jetzt mal übertrieben, Faktor 3 weniger als der Volkswagen-Konzern. Der Toyota-Konzern liefert aber mehr Fahrzeuge aus mit diesen 250'000 Leuten als die anderen mit 650'000 Leuten. Dann müssen wir ja sagen, die Effizienz ist schon eine Totalkatastrophe. Und weil dieses Gebiet doch recht abhängig ist, wiederum von der Industrie in Europa, da laufen wir auf ganz schwere Zeiten, weil diese Effizienzsteigerung ist gar nicht mehr machbar. Also dort musst du im Prinzip die Rübe abschlagen, oder? Also den Kopf ab und neu anfangen und neu überlegen, wie das überhaupt funktionieren kann. Und dann müsste jetzt die deutsche Autoindustrie, die Toyota als Vorbild nehmen und sagen, die Effizienz müssen wir auch herbringen. Es gibt brutal Arbeitslose, wird brutal Kosten bedeuten, wo die Schweizer dann auch preisgünstiger liefern sollten als vorher. Also sind das Diskussionen, die du mit den Firmen führst?
Also die Automobilbranche, ja, das ist ein schwieriges Feld. Also die Automobilbranche in Deutschland, obwohl die Zahl, die du genannt hast, die kann jetzt nicht in dem Sinn verifizieren. Oder, aber es ist grundsätzlich so, dass im Moment die Nachfragesituation aus der Automobilindustrie schleppend verhalten ist, weil, was nicht erwähnt ist, wir haben ja auch die Umstellung oder im Moment Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb. Also das sind alles grosse Themen.
Weißt du, das hat Toyota auch das Problem.
Ja, ja, aber das sind alles grosse Themen. Oder?
Aber Toyota verdient Geld, das klopft im Text.
Genau, eben, ich möchte eigentlich nicht auf die deutschen Unternehmen eingehen. Jetzt, du hast ja gefragt, auf die Schweizer Unternehmen. Oder? Ja, natürlich ist das ein Thema und schon länger, oder? weil es hat viele Zulieferer in der Schweiz gehabt. Aber weißt, die Schweizer Unternehmer, die sind sehr agil. Das muss ich sagen, wirklich als Grundaussage. Und die sind immer schon Veränderungen ausgesetzt gewesen. Und viele haben schon angefangen, oder? Die haben das auch erkannt. Die sind ja nicht dumm in dem Sinne, nur warten und sagen und jammern um, oder? Die agieren. Und viele haben angefangen, einfach neue Geschäftsfelder zu schliessen. Mit vielen, die ich rede, ist der Anteil vom Automobilbereich ist wirklich rückläufig, oder? Dass sie einfach andere Geschäftsbereiche aufbauen, neue Produkte bereitstellen, dass sie auch von dieser Abhängigkeit aus der Automobilbranche ein bisschen unabhängiger werden.
Man sagt, wir würden gerne noch ein bisschen auf die Nationalbank gehen und dort ein paar Rätsel lösen, die wir Bürger einfach haben. Die Nationalbank hat lange eine Bilanzsumme gehabt, wenn das richtige Wort ist, sonst musst du mich korrigieren. Ich sage jetzt etwa von 150 Milliarden über viele Jahre. Dann ist 2007 gekommen, wo das erste Mal die Banken haben spinnen da. Dann ist die Bilanzsumme angestiegen und dann ist die legendäre Corona-Problematik gekommen und dann ist die Bilanzsumme um fast das Achtfache gestiegen von vorher. Also wir sind eigentlich nicht bei 150 Milliarden gewesen, sondern wir sind plötzlich bei einer Billion gewesen. Wir tummeln immer noch bei etwa 850 Milliarden umeinander. Also um Faktoren höher als es war. Wir sollten uns vergegenwärtigen, was ist überhaupt das Bruttoinlandprodukt von der gesamten Schweiz. Also heute ist ich komme wieder mit der Bilanz um, korrigiere mich bitte, wenn das Wort nicht stimmt, ist höher als das Bruttoinlandprodukt von der Schweiz.
Ja, also mittlerweile sind wir unter bei 800 Milliarden. Oder? Also wir sind in einer ähnlichen Grössenordnung wieder mittlerweile wie das Bruttoinlandprodukt. Das ist ja so, ja. Die Bilanz die ist in der Grösse sehr stark angestiegen, ja.
Also sagst du einfach Ja dazu? Oder du sagst eigentlich, jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich weichlich neu, dass die Bilanzsumme so hoch ist?
Ja, man muss natürlich auch schauen, warum ist die Bilanzsumme angestiegen, oder? Das ist das Resultat der Geldpolitik, die man geführt hat. Und bei der Geldpolitik hat man ja sehr stark auch Deviseninterventionen gemacht. Und diese Deviseinterventionen, die haben sich dann auf die Bilanz ausgewirkt, oder?
Also wir haben zum Teil auch Schrottwährungen. Ich sage dem jetzt der Dollar und Euro. Dem sage ich jetzt, das sagst du sicher nicht, das sind Schrottwährungen. Das sind über 700 Milliarden. Sind Portfolio der Nationalbank und tun damit den Schweizer Franken in eine totale Abhängigkeit hineinbringen. Also wenn jetzt die Amerikaner wieder irgendwie einen Mist machen und den Dollar noch tiefer runtergeht, dann hat das einen direkten Einfluss auf den Schweizer Franken, weil in der Bilanz so wahnsinnig hohe Fremdwährungsbestände sind. Das Gleiche gilt auch für den Euro.
Also was du sagst, ist jetzt ja, das ist, würde ich ein bisschen anders sehen. Oder? Also natürlich haben die Einflüsse, was da aussen passiert, haben Auswirkungen auf den Schweizer Franken, insbesondere in Krisenzeiten, wenn wir in Krisenzeiten innen sind, dann ist der Schweizer Franken als sicherer Hafen sehr gesucht und das führt häufig zu einer Aufwertung. Oder? Und das heisst andererseits, dass eigentlich der Dollar-Euro schwächer wird und das heisst natürlich auch, hat natürlich Auswirkungen auf die Bilanz. Jetzt ist es aber grundsätzlich so, dass die Geldpolitik, die wir führen, oder, hat den Auftrag, dass wir die Teuerung, die Preisstabilität können gewährleisten können. Und das ist das oberste Ziel. Es ist eigentlich in dem Sinn ist es eine Nebenerscheinung, die Bilanz. Und es ist in dem Sinn eigentlich auch nicht der Auftrag von uns, dass wir jetzt dort mit der Bilanz zum Beispiel einen grossen Gewinn erzielen müssen. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, die Preisstabilität gewährleisten. Und das ist ja in den letzten 2-3 Jahren deutlich geworden, oder, dass eben Inflation nicht gestorben ist, dass die Inflation auch in der Schweiz höhere Werte erzielen kann. Und in dem Sinn ist das unser Kernauftrag. Und in den Jahren vorher hat man mit Deviseninterventionen das geldpolitische Instrumentarium hat man dort so umgesetzt und jetzt ist die Bilanz halt höher, das
aber,
ist so.
Aber jetzt sind wir über 700 Milliarden Fremdwährungen. Der Schweizer Franken könnte eher wieder erstarken. Also wir sehen, im Euroraum geht es nicht gut. Der amerikanischen Wirtschaft geht es eigentlich gut. Und trotzdem steht der Dollar massiv unter Druck. Also das Fremdwährungsportfolio, das ist ja nicht einfach, Dollar umeinander, sondern das sind zum Teil wahrscheinlich auch Aktien und Obligationen etc., wo man hält. Zum Teil sind die Aktien wieder mehr wert geworden, weil Dow Jones funktioniert eigentlich recht gut. Also das müssen wir dann ein bisschen genauer anschauen. Ist das eine positive oder ist das eine negative Bilanz? Aber letztendlich sind es 700 oder mehr Milliarden Fremdwährungen. Und jeder Glucksi, der im Prinzip die Fremdwährungen bekommt, hat einen direkten Einfluss wieder auf den Schweizer Franken.
Also es hat natürlich einen Einfluss auf das Resultat. Oder? Das heisst, du hast richtig gesagt, wir haben Anlagen, also die Fremdwährungen, die sind in Obligationen, die sind auch in Börse angelegt. Das ist einsehbar übrigens für die Leute, die das interessiert. Auf unserer Webseite gibt es dort die aktuellen Quartalsmeldungen, wo man das genau anschauen kann. Und es gibt übrigens auch für all diese Zusammenhänge eine gute Zusammenfassung über die SNB, ein Kurzporträt, das wirklich gut erläutert wird, einfache Worte, wie die Zusammenhänge sind und wie sie Aufgabe ist und wie die Bilanz gewachsen ist. Was natürlich nachher hat, ist in erster Linie eigentlich, was du sagst. Oder? Wenn man jetzt dort ein Problem hat, dann hat das natürlich eigentlich beim Resultat nachher eine Folge. Oder? Dass natürlich entsprechende Erträge aus Euro, Dollar oder so geringer ausfallen in Schweizer Franken.
Kennst du als Delegierter so ein bisschen die Idee von der Nationalbank? Also gehen wir jetzt mal davon aus, der Schweizer Franken könnte aufgrund von politischen Situationen im Ausland eher wieder stärker werden. Wir haben jetzt schon über 700 Milliarden Fremdwährungen, dass wir eigentlich kurz vorne dran sind, dass das nochmal wird steigen, dass wir in den nächsten Berichten werden lesen, dass die Fremdwährungen nochmal angestiegen sind.
Das kann ich dir nicht sagen, weil das nicht klar ist. Oder? Wir tun immer quartalsweise eigentlich die Situation analysieren. Genau. Wir sind eine kleine, offene Volkswirtschaft, da kann sehr vieles passieren. Wir machen nicht in dem Sinne Forward Guidance, wo wir sagen, was wir die nächsten 5-6 Monate machen. Das macht keinen Sinn, oder? Weil die Schweiz als Öffnungsland, als kleines Land, sehr stark den Einfluss aus dem Ausland ausgesetzt ist. In dem Sinne müssen wir wirklich das aktiv beobachten und dann reagieren mit den entsprechenden Massnahmen, die nötig sind, dass wir unseren Kernauftrag bei Preisstabilität zu gewährleisten können erfüllen.
Europa ist im Moment relativ aggressiv dran, Zins zurückzufahren. Die Schweiz hat natürlich nicht so wahnsinnig viel Spielraum in diesem Bereich. Wie schnell werden wir wieder bei Negativzinsen landen?
Ja, das deckt sich eigentlich mit der Antwort, die ich dir vorhin gegeben habe. Stand heute, wir haben einen Entscheid gemacht, der letzte wieder. Wir sind dort wieder 25 Basispunkte runtergegangen. Im Moment aktuell beobachten wir genau, was weiter passiert. Wir haben schon gesagt in der Kommunikation im September, wenn es nötig ist, kann es sein, dass weitere Zinsänderungen kommen. Aber ich glaube, die letzten 3-4 Jahre haben uns gezeigt, dass das Geschehen dort sehr volatil ist, dass unter Umständen auch in eine andere Richtung wieder gehen kann. Wir haben geopolitische Spannungen, die sich wieder akzentuieren können, die sofort auch wieder Auswirkungen haben, beispielsweise auf einen Erdölpreis, wo die Inflationsentwicklung auch wieder in eine andere Richtung gehen kann und andere geldpolitische Massnahmen.
Das ist übrigens auch etwas ganz Spannendes. Oder? Wir reden ja von Kerninflation und Inflation. Oder? Wir müssen das differenzieren. Oder? Und je nachdem, wer mehr lügen will, nicht mehr die oder die andere Formeln. Oder? Also bei der Kerninflation sind auch Energie und gewisse Sachen einfach ausgenommen, weil man sagt, die sind zu volatil. Also insofern müssen wir eine andere Inflation anschauen. Oder?
Ja, also du tust das ein bisschen böse interpretieren, dass man
das ist mein Job, ein bisschen böse.
Genau. Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, oder? Du hast die effektive Inflation, die ausgewiesen wird. Und für uns aus ökonomischer Sicht ist es immer spannend, auch zu schauen, wie setzt sich die Teuerung zusammen, welche Dynamik ist zu erwarten. Oder? Und dann haben wir natürlich Preisveränderungen, die extrem rasch sind, oder? Die sich wirklich sehr, sehr schnell verändern können, wie zum Beispiel alle Sachen, die mit dem Erdöl zusammenhängen, mit Energiepreisen. Das wirkt sich sehr rasch aus in verschiedenen Bereichen. Und auf der anderen Seite beispielsweise Lebensmittel, also Rohstoffe, Getreide und so weiter, die sehr rasch aufgrund von der Ernte, die es geben kann, oder von der Klimaveränderungen, die es geben kann, können die Preisveränderungen geben. Und die kommen sehr rasch. Und dann hat man andere Preise, die langsamer laufen. Und für uns ist immer eigentlich sehr, sehr spannend zu wissen, wo kommt die Dynamik her und darum eigentlich auch die Differenzierung, ich würde es so sagen. Und darum ist immer auch die Unterscheidung, hilft dann auch, dass man ein bisschen kann analysieren bei der effektiven Teuerung, die man aktuell hat, wie viel ist jetzt drin von diesen sehr raschen Preisveränderungen und wie viel ist im Moment eher von den langsameren Preisveränderungen.
Aber weißt, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind einfach nicht ehrlich mit diesen Zahlen. Oder glaub nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Seien wir jetzt mal die Inflationszahlen. Also wenn du in einen Haushalt gehst und du gehst den Herrn und Frau Müller fragen, dann sagt er, meine Miete ist das Loch auf, die Energiekosten, also die Nebenkosten sind das Loch auf. Wenn ich einkaufe, ist es auch schwieriger geworden. Und das ist das, was effektiv die Inflation ist, die der Herr und Frau Schweizer eigentlich betrifft. Jetzt, wenn man gewisse Sachen einfach ausrechnet, beispielsweise die Energie, dann ist das eine Inflation, die vielleicht irgendwie theoretisch mega spannend ist, aber für Herr und Frau Müller stimmt sie einfach nicht. In Wirklichkeit ist die Inflation viel höher.
Ah, das stimmt nicht. Oder? Uns interessiert schon auch die effektive Inflation. Oder? Da sind die raschen Preisveränderungen drin. Und im Moment ist es ja so, oder? Erdölpreis ist wieder oben runtergekommen. Also das ist im Moment eher sogar negativ zur effektiven Teuerung. Und das ist, wie du sagst, wenn man die aktuellen Inflationszahlen anschaut, die ja zuletzt bei 0,8% waren. Im Moment sind es vor allem die inländischen Dienstleistungen, die dort eigentlich verantwortlich sind für die 0,8%, die ja nicht eine hohe Teuerung in dem Sinne, wenn man die Zahlen anschaut.
Energie hat sicher einen gewissen Einfluss auf die effektive gefühlte Inflation, das ist sehr wichtig. Und wenn man jetzt beispielsweise das Gas nimmt, oder? Gas ist im Überfluss vorhanden. Wenn du die Kurven anschaust von den letzten 5 Jahren von Gas, dann sind wir von 0 auf 100 und jetzt sind wir wieder auf 0. Also Gas kommst fast gratis über auf dem internationalen Markt, ist aber von den Schweizer Energieunternehmen, die monopolisiert sind, nicht nachvollzogen worden. Also man ist immer noch, jeder, der Gas industriell braucht, ist immer noch auf einem absoluten Höhe. Und das ist für ihn ja eine absolute Katastrophe. Die Energiebetreiber sind alle in der Hand von den Kantonen primär. Also es ist staatlich orchestriert, die ganze Geschichte. Und jetzt hat ja das einen mega Einfluss auf eure Inflation. Gibt es irgendwie ein Gespräch zwischen der Nationalbank und den Energiebetreibern, wo man sagt, ihr seid dermassen massiv wichtig auf die Preisgestaltung in diesem Land innen? Wieso übertreibt ihr dermassen?
Ich muss hier vielleicht etwas sagen, oder? Dass das, was du ansprichst, die ganze Inflationsmessung, das ist nicht das SNB, das das macht. Das macht das Bundesamt für Statistik. Und in dem Sinn kann ich dir dort auch nicht eigentlich Antwort geben. Es macht auch Sinn, dass das Bundesamt für Statistik macht, weil wir haben ja eine Zielgröße, oder? Wir haben definiert Preisstabilität, unseren Kernauftrag. Das sehen wir, wenn die Teuerung in einem Bereich ist zwischen 0 und 2%. Und jetzt macht es ja sehr grossen Sinn, dass das Bundesamt für Statistik misst, oder, wie sich die Teuerung entwickelt. Weil sonst würden wir ja eigentlich quasi unsere eigene Messgrösse überprüfen. Und das wäre ja nicht gut, oder, in dem Sinn. Also das ist unabhängig von uns, die Messung von der Teuerung. Das ist nicht in unserer Hand.
Dr. Roland Scheurer, SNB-Delegierte, rennst du immer noch von Thun aufs Schildhorn rauf?
Meinst du den Inferno-Triathlon?
Ja.
Nein, wie gesagt, für mich ist im 2016, wo ich den Stellenwechsel gemacht habe, ist das auch eine kleine Zäsur gewesen. Und im positiven Sinn, das war ein schöner Abschnitt gewesen, also so die ganz langen Distanzen, die ich früher gemacht habe, wettkampfmässig, das brauche ich in dem Sinn nicht mehr. Zeit hätte ich gar nicht, oder? Ich habe neue Herausforderungen jetzt. Aber wie gesagt, ich bewege mich immer noch sehr gerne draußen, weil es mir heisst, weil das ist Lebensqualität und ich bin sehr froh, wenn ich das so weiterführen kann.
Roland Scheurer, ganz herzlichen Dank, dass du bei Aktiv Radio vorbeigekommen bist. Ich hoffe, wir dürfen das Gespräch bald weiterführen. Wie immer, die Vorbereitungen waren 40 Seiten, geredet haben wir über 2.
Merci vielmals, es war sehr, sehr spannend und ja, wer weiß, vielleicht gibt es eine Fortsetzung.
Auf Wiedersehen.
Aktiv Radio Interview.